Dieser Podcast wird dir präsentiert von, na, von dir natürlich. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und für die, die noch nicht wissen, wie das geht, schau mal in unsere Shownotes. Und jetzt geht's los.
Bulli, der Eishockey-Podcast.
Folge 145. In unserem Podcast haben wir schon viele Bereiche des Eishockeys abgedeckt. Spieler, Trainer und Fans aus allen Bereichen. Aber es gibt da noch die eine Sparte, die von uns sträflich vernachlässigt wurde. Die Schiedsrichter. Okay, wir haben in Folge 83 mit Jana Haag über das Schiedsrichtersein vor dem Hintergrund der damals anstehenden Olympischen Spiele gesprochen. Unser heutiger Gast hat das Eis als Aktiver aber schon verlassen. Die Rede ist von Stefan Vogel. Stefan ist Leiter des Schiedsrichterwesens in der DEL 2. Was möchte er dort erreichen? Was sind seine Ziele? Und wie bekommt man junge Menschen dazu, diese Karriere zu starten? Mein Name ist Frank Göbel und ich wünsche viel Spaß mit Stefan Vogel. Und da sind wir auch schon mit unserem heutigen Gast. Er hat über 1000 Eishockeyspiele geleitet. DEL, DEL 2 und die DEB-Ligen kennt er wie seine Westentasche. Es wird kaum eine Eishalle in Deutschland geben, in der er noch nicht auf dem Eis stand. Und bevor ich hier gleich wegen Zeitstunden 2 Minuten kassiere, begrüße ich ganz herzlich Stefan Vogel. Servus!
Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast.
Ja, sehr, sehr gerne. Thema Eishallen, eine Frage vorweg. Hast du eine Lieblingseishalle?
Ja, die hatte ich in der Tat, weil mir das immer sehr entgegenkam, wenn es sehr kalt war in der Halle. Das mochte ich persönlich sehr. Habe mich angetrieben, noch mehr zu laufen. Zudem hat die Stimmung auch immer auch sehr gut gepasst. Das war Krimitschau, war so mein favoriertes Stadion. Offen, die Leute stehen noch, so die richtige Atmosphäre im Stadion, wie halt in den alten Eisstadien immer vorzufinden war. Das hat mir sehr, sehr gefallen, ja, tatsächlich.
Ah, cool. Also doch schon die klassische Eishalle und nicht die moderne Multifunktionsarena.
Ja, alles hat seinen Charme. Natürlich die neuen Multifunktionsarenen, wenn man in Berlin natürlich eingelaufen ist. Das war auch ganz was Besonderes, wenn da das Eisbärenlied entsprechend dann angestimmt wird und so weiter. Mhm. Gar keine Frage, aber ja, unterm Strich, wenn es jetzt so drum ging, wo bin ich gern übers Eis geschlittert, dann war das Grimmitschau. Da ist auch dann die Eisqualität eine andere, wenn es so schön kalt ist.
Ja, das ist auch so ein Thema. Das hört man immer wieder von Spielern, die so in alten Anführungsstrichen Eishallen spielen, so Iserlohn oder auch in München, Olympiahalle, dass das Eis viel besser ist als wie zum Beispiel in Köln oder in Mannheim oder so. Das hört man auch immer wieder.
Ja, klar. Durch die Wärme wird das Eis halt dann entsprechend weich und ja, das macht es einfach schwerer, vorwärts zu kommen.
Ja, krass, sind wir schon voll im Thema. Wir fangen aber ein bisschen weiter vorne an. Wieso wird man Schiedsrichter? Also was bewegt einen Menschen, zwischen zwei Parteien die ordnende Hand zu sein? Ich habe eine Statistik gesehen, du hast in Straubing gespielt, in deiner Jugendzeit, richtig?
Ah, das ist ganz komisch. Diesen Eintrag kenne ich auch in der Statistik. Der ist aber nicht, das ist nicht meine Person, die da aufgeführt wird. Kann ich nichts zu sagen. Es gibt aber eben Namensvetter Vogel einige in der Gegend. Ne? Wir haben ja den Basti Vogel als Torwart, dann haben wir den Kollegen, der in Passau auch gespielt hat, in Erding, glaube ich, daheim ist. Ich weiß auch nur Birdie Spitzname gerade so auf Anhieb. Und dann gab es noch in Heilbronn jemand, der wohl jetzt in Heilbronn wohnt. Ja, wie auch immer. Aber der Stefan Vogel, der in der Statistik auftaucht, das bin ich nicht. Ich war lustigerweise nur Eishockey Hobbyspieler. Ich bin nicht zu spät zu der Thematik gekommen, um Eishockey spielen als Kind schon zu lernen. Und bin dann irgendwann mal auf eine Mannschaft gestoßen, in der Schiedsrichter mitgespielt haben, die halt da auch die Seite gewechselt haben vom Spieler ins Schiedsrichterwesen und halt im Eishockeysport auch noch irgendwie treu bleiben wollten als Spieler. Und in der Mannschaft habe ich halt dann immer gehört, wie die erzählt haben, was sie so am Wochenende erlebt haben. wo sie überall waren und wie spannend das alles sei. Und ja, dann bin ich im jugendlichen Alter von 20 gefragt worden, ob ich das nicht auch machen wollen würde. Und ja, so ja. Ich mich versah, war ich dann mit der Pfeife auf dem Eis gestanden und habe die ersten Spiele im Landesverband geleitet. So fing alles an.
Krass. Warst du beim ersten Spiel nervös?
Ich glaube, die ersten Spiele geht man noch relativ unbedarft dran, weil man hat ja jeden Welpenschutz. Ja, dann ist das ja auch in der Regel Kinder. Ich glaube, das erste Seniorenspiel war aber schon irgendwie mein viertes oder fünftes, so Landesliga. Und dann mit Mannschaften auf dem Eis zu stehen, die halt wirklich um Sieg kämpfen, um Punkte in der Tabelle und so weiter. Mhm. Das war dann schon so die erste Erfahrung, und hier wächst auch gleich so ein bisschen der Druck, ja, auf dem Eis und klar. So mit den 20, 30 Leuten neben dem Eis. Aber ganz spannende Erfahrung und da leckt man dann auf einmal Blut und möchte halt mehr erreichen und ja, dann nimmt das Ganze so seinen Lauf und hat so eine Dynamik genommen mit einem letztendlichen Ende, wo ich mir selbst nie erträumen habe lassen, als ich das begann, muss ich ganz klar sagen.
Ja. Welchen Begriff hörst du eigentlich lieber? Schiri, Schiedsrichter, Spielleiter, Unparteiischer, Streifenhörnchen, gibt es ja auch so einen Klassiker irgendwie. Gibt es da irgendwie so einen Begriff oder ist das völlig wurscht für euch?
Ja, sagen wir, wenn wir als Spielleiter erkannt werden, ja, dann ist das wahrscheinlich unser größtes Lob, dass man halt von außen sagt, der Schiedsrichter, der heute am Eis stand, der hat das Spiel in dem Rahmen geleitet, dass alles fair ablief, dass keiner benachteiligt wurde, so offensichtlich benachteiligt wurde. Und die Spieler und die Mannschaften haben einen fairen Sieger gefunden. Ja, dann werden wir als Spielleiter wahrgenommen und das ist schon mal eine sehr gute Bezeichnung dann für unsere Aufgabe.
Okay, sehr gut. Weil man sagt ja immer, der beste Schiedsrichter ist der, den man gar nicht mitbekommt im Spiel.
Ja, das ist ja. Es hängt natürlich auch viel von dem ab, was die Spieler in so einem Spiel wollen. Ne? Wenn die vielleicht aus der letzten Partie irgendwas mitnehmen oder noch eine Rechnung offen haben, Derby-Stimmung, alles, was damit reinfließt, dann kannst du auch Schiedsrichter auch Pech haben und machen und tun, was du willst. Ja. Wenn die Spieler da am Ende sich nicht in die Bahnen leiten lassen, was so ein Spiel braucht, dann würden die das immer schaffen, so ein Spiel entsprechend dann auch mit ihrer Spielweise kaputt zu machen. Und du kannst dann eigentlich nur noch reagieren. Ja? Agieren ist dann irgendwann mal vorbei.
Also als Spielleiter ist auch immer ein Kommunikator. Also ich nehme jetzt mal so ein Beispiel. Köln gegen Düsseldorf. Viele wissen, das ist ein Derby. Da kannst du schon mal hitzig zur Sache gehen. Kann man da bei den Kontrahenten auf dem Eis in so einer heißen Phase des Spiels noch mit ruhiger Erklärung kommen, warum John Tripp jetzt für 2 Minuten vom Eis muss, beim Stand von 4-4 bei noch 3 Minuten Spielzeit? Da muss man doch kühlen Kopf bewahren, oder?
Ja, in der Tat. Gehen da auch Kollegen unterschiedlich ran. Ja? Und man muss, glaube ich, immer auch auf den Spielertypen ein bisschen achten. Es gibt ja eben den einen ruhigeren Spielertyp, der auch so sehr konzentriert und in sich gekehrt ist, speziell die Torhüter. Ja. Die sollte man möglichst irgendwie auch nicht unbedingt aus ihrem Tunnel holen, da ist aber auch jeder unterschiedlich. Ich glaube, wenn ich den Danny anschaut in München aus den Birken, der ist halt da wirklich sehr, sehr fokussiert. Und dann gibt es halt andere Spielertypen, die sind auch sehr kommunikativ gegenüber den Schiedsrichtern. Die muss man dann förmlich abholen in der Kommunikation. Und so muss man halt eigentlich da auch auf jeden Einzelnen einwirken und zugehen oder auch in Ruhe lassen. Ganz unterschiedlich, wie man da auf dem Eis agieren muss, ja, kommunikativ.
Ja, bist du auch so ein Typ gewesen, der auch immer mit Spielern gesprochen hat, der erklärt hat, warum jetzt diese Strafe ausgesprochen wurde oder warum eine Entscheidung gefallen ist, wenn gefragt wird? Oder es gibt auch diese Schiedsrichter, die sagen, hier, 2 Minuten und das ist jetzt so und jetzt halt den Rand.
Ja, das, also proaktiv ich selbst auch weniger. Außer ich habe bemerkt, der Spieler will jetzt die Entscheidung gar nicht verstehen oder vielleicht auch den Fall, dass ich selbst für mich bemerkt habe, das war jetzt vielleicht nicht die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, damit der Spieler auch merkt, der hat jetzt auch so ein bisschen die Entscheidung nicht vertreten, vehement vertreten, sondern er hat auch erkannt, ja, pass auf, Junge, Der Call war jetzt vielleicht nicht der beste. Ich weiß das selber für mich, jetzt müssen wir aber damit arbeiten. Ja, der war jetzt, die Strafe war im Arm, akzeptiert es soweit und das hat auch viel geholfen. Diese Erkenntnis dazu, muss ich sagen, habe ich aber auch erst mit der Reife und mit der Dauer der Tätigkeit erlangt. Da ist man, sage ich mal, in jüngeren Jahren geht man da vielleicht so den steinigen Weg und muss seine Entscheidung beharrlich verteidigen und das da verliert man halt Akzeptanz auch teilweise.
Ja.
Und die habe ich halt später dann mit der Herangehensweise wiederum gewonnen. So mein Eindruck.
Ja. Okay. Ist auch immer so eine Frage der Fehlerkultur, glaube ich. Ich glaube, wir alle sind keine Maschinen. Ja. Deswegen sind wir Menschen, die auf dem Eis stehen. Und ich glaube, wenn man das erklärt, dass man vielleicht auch Fehler gemacht hat, auch wenn es nicht schön ist, klar, aber Spieler machen auch Fehler. Ich glaube, da kommt man auf eine gewisse Ebene. Also, dass man da nicht so viel Zoff verursacht, um zu sagen, okay, das war jetzt mein Fehler und dann geht es halt weiter.
Ja, wobei ich persönlich immer mit dem Wort Fehler vorsichtig umgehe. Das sind ja oftmals, also wir nehmen ja was falsch wahr, ja, und agieren deswegen vielleicht nicht so, wie man es erwartet, wenn man es von außen betrachtet. Und diese Wahrnehmung, die dann vielleicht falsch stattgefunden hat, die führt dann offensichtlich der Außenstehende zum Fehler, ja. Aber ja, es ist ein Fehler, wenn ein Spieler am Tor vorbeischießt. Der will ja auch da das Tor treffen. Ja. Ja, das ist halt überhaupt nicht richtig. Also ist immer ganz schwierig. Ich denke mal, ja, ein Thema, da kann man wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen.
Ich glaube auch, ich glaube auch. Du hast ja über 1000 Spiele, DEL, DEL2 und in DB-Ligen geleitet. Da ist man ja im Fokus und auch nicht immer im positiven Fokus. Hast du da eine Methode entwickelt, das nicht an dich ranzulassen? So Stichwort Resilienz. Ich kann mir vorstellen, dass junge Schiedsrichter sowas in sich reinfressen, wenn sie keine Möglichkeit haben, das irgendwie abzubauen. Wie bist du damit klargekommen?
Ja, das ist auch, da lernt man dazu. Also bemerkt in den Jungen oder in den Anfängen, dass einen Dinge länger beschäftigen auf dem Eis, als sie sollten. Und dieses Ablenken lassen durch sich mit einem vielleicht möglichen vorherigen Entscheidung, die nicht gut war, zu beschäftigen, verleitet einen in den nächsten, jetzt rede ich, Fehler reinzulaufen. Ja. Und das muss man halt relativ schnell für sich lernen, dass egal was war, man jetzt wieder fokussiert sein muss, ja, und jetzt sich von nichts überraschen lassen darf, was jetzt im weiteren Verlauf des Spiels passiert. Und ich persönlich war auch immer sehr konzentriert am Eis, also wie ich denke auch alle anderen Schiedsrichter, die hier unterwegs sind, man ist dann so eine Art Tunnel und bewegt sich halt dann wirklich so völlig abgeschottet von dem, was außen passiert auf dem Eis und konzentriert sich nur auf die Sache. Ist ja auch oft mal so eine Frage, wie viel Einfluss nehmen die Zuschauer von außen. Und das ist, glaube ich, auch für jeden ein bisschen unterschiedlich. Aber ich denke, sie nehmen nicht so viel Einfluss auf und Schiedsrichter auf die Entscheidung, als viele meinen. Ich denke aber, dass die Spieler sich natürlich sehr von den Emotionen hochpushen lassen, wenn außenrum es immer lauter wird. Ja? Und das ist zumindest jetzt auch mein Erlebnis in der Corona-Pause, wo die Spieler relativ gelassen und ohne großen Ausschreitungen abliefen. Und jetzt haben wir die Zuschauer wieder im Stadion und du merkst sofort, dass die Spieler auch wieder mit viel mehr Emotionen auf dem Eis dabei sind und dann passieren halt öfter Dinge, die in den Zeiten ohne Zuschauer nicht passiert sind.
Okay, interessant. Wir müssen natürlich fragen, merkt man eigentlich so die Intensität, Geschwindigkeit, den Unterschied zwischen DEL und DEL2? Von den Arenen jetzt mal so ein bisschen abgesehen, so spielweise, gibt es da große Unterschiede zwischen diesen beiden Ligen?
Für mich war der größte Unterschied immer auszumachen, dass die Spieler sehr athletisch sind, also noch ein Stück athletischer in der DEL, ja, auch meist vom Körperbau, also Größe und so weiter, das kam auch noch hinzu. Und dass die Passgenauigkeit und die Schnelligkeit von Weitergabe von Pucks einfach nochmal ein Ticken schneller war. Also wir haben einen sehr guten Sport in der DEL2 aus meiner Sicht. Wir haben mittlerweile ein Niveau, was vor 5, 6 Jahren mit Sicherheit noch in der DEL auch war. Weil das eh immer so die Entwicklung ist. Ja, auch Spieler, die in der DEL waren, merken, in der DEL2 wird auch Eishockey gespielt und entscheiden sich auch für Zweitliga-Clubs. Andererseits sehen wir ja auch, dass sich Aufsteiger nicht so schwer tun in der DEL oder auch Absteiger entsprechend schwer tun bei uns in der DEL2. Also soweit ist der Sport nicht auseinander von der Leistungsstärke, aber so die Präzision ist am Ende doch eine andere in der DEL, muss man sagen. Ja.
Okay, gut. Ja, über Verletzungen spielt man natürlich auch nie so richtig gerne, aber ein Schiedsrichter kann sich auch mal schnell erwischen. Man hat ja den Helm, man hat ja keine komplette Ausrüstung wie ein richtiger Eishockeyspieler. Wurdest du auch schon mal unabsichtlich vom Puck oder einem umherwirbelnden Schläger getroffen? Ist dir das schon mal passiert? Ich nehme mal an, bei 1000 Spielen bestimmt, oder?
Ja, tatsächlich, ein Finger ist in Mitleidenschaft gezogen worden, da bin ich am Rand mal härter getroffen worden. Ja, dann gibt es die typischen Blessuren, wenn man vom Puck halt getroffen wird, irgendwo am Körper. Zum Glück, da kann ich auf Holz klopfen, war ich verschont in meiner ganzen Karriere von irgendwelchen härteren Einschlägen oder Treffern. Aber ja, also speziell der Bereich, alles unterhalb von dem Visier ist natürlich für uns sehr gefährlich, weil wir auch diese Tornähe brauchen. Also wenn es eng wird am Tor und leider hatten wir da auch schon Opfer zu verzeichnen, die hart vom Puck getroffen worden sind an der Stelle. Das ist halt für uns schon auch nicht einfach oft, diese Waage zu finden, zwischen an der richtigen Stelle zu stehen und in einer gefährlichen Area oder zu weit weg zu stehen und dann die Entscheidung nicht gut treffen zu können, die man treffen muss.
Ja. Ja, das ist echt gefährlich. Wie ist das eigentlich? Ich weiß, bei Spielern, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber U18-Spieler müssen, glaube ich, ein Vollvisier tragen. Und ich glaube, bis 16 sogar einen Halsschutz, wenn ich das richtig bin. Gibt es das bei Spielleitern auch, dass sie immer noch ein Vollvisier tragen müssen? Oder ist das freigestellt?
Mir sind auch alle verpflichtet, mit Helm und Altvisier auf dem Eis zu stehen. Das kann ja gar nicht die Pfeife zum Mund führen. Und bei den Spielern.
Stimmt, ja.
Bei den Spielern, wie du richtig sagst, ist die Halskrause aber auch bis zum 18. Lebensjahr meiner Meinung nach zu tragen. Und das Vollvisier eben. Und das darf dann ab dem 18. Lebensjahr zum Halbvisier wechseln.
Ja, okay.
Wobei ich mir immer die Frage stelle, warum die das machen und sich der Gefährdung ausgeben, aber.
Ja. Okay, ja, interessant. Hattest du eigentlich während deiner aktiven Zeit mal so ein Ritual, also linker Schlittschuh zuerst oder so? Oder Eishockeyspieler sind ja immer, oder auch Schiedsrichter vielleicht, immer offen für solche Dinge?
Ja, durchaus sind wir da offen. Okay. Bei mir war es immer der linke Schlittschuh in der Tat.
Ach, das war Zufall, das war echt Zufall jetzt.
und natürlich ist ja der Ablauf beim Anziehen und so weiter immer gleich. Dann hat man vielleicht beim Warm-up gern dasselbe an.
Okay.
Ja genau, wir kicken ja ganz gern vor dem Spiel, um uns warm zu machen. Und ja, so sind das auch so die Dinge, die immer gleich sein müssen, um dann in diesen Fokus zu kommen für das Spiel. Und wenn das so ein bisschen gestört wird, dann ist das schon mal nicht so schön.
Okay, ja, krass. Bei so vielen Spielen, die du geleitet hast, gab es da ein Spiel, welches du nicht so schnell vergessen wirst, also so ein Karriere-Highlight? Gab es da ein Spiel oder eine Playoff-Serie oder so? Oder?
Ja, also ganz oben, glaube ich, kann ich sagen, steht, weil das ja nicht so oft der Fall ist, ein Wintergame, das ich leiten durfte, das Winterderby in Offenbach zwischen Nauheim und Frankfurt. Also im Fußballstadion, Menge Zuschauer, Open Air, schon ein besonderes Erlebnis. Und dann bleibt natürlich hängen das erste DL-Spiel, das man leiten durfte, oder auch die Finalspiele, die man leiten durfte, sei es national oder international. Und da blickt man gerne drauf zurück.
Ja, ach, sehr schön, cool. Letzte Frage zu deiner aktiven Karriere. Die Grundfarbe eurer Jersey sind ja immer gleich, schwarz-weiß. Das macht ja durchaus Sinn auf dem Eis. Aber gab es mal auch so ein Modell, welches herausstach? Also sei es die Anordnung der Logos oder die Passform. Hast du da so ein Lieblingsspielleiter-Trikot?
Ja, das war so ziemlich zu Beginn meiner Karriere. Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern, da gab es mal Bogner als Ausrüster. Also der berühmte Ski-Ausrüstungshersteller Bogner aus München.
Ja.
Und der hat damals die Trikots völlig neu designt. Und
Okay.
wir hatten auch diese Flammenhosen, so wie man es bei den Skifahrern kennt. Und da
Ja.
kann ich mich auch gut erinnern, wie er schließlich erstmal aufs Eis ging. Da ging wirklich auch ein kleines Raunen übers durchs Publikum, weil wir völlig verändert aussahen. Und
Ja.
ja, das hat so auch ein bisschen eine neue Ära damals eingeleitet, was Schiedsrichter-Trikot vom klassischen, komplett schwarz-weiß gestreiften von oben nach unten durchgezogen angeht. Und daran hat man sich jetzt auch immer wieder angelehnt, dass halt im Schulterbereich es schwarz blieb und so.
Ja.
Und ja, auch aktuell die Trikots, die wir tragen, die, glaube ich, sind wirklich sehenswert. Also war ja auch anders, ne?
Ja, genau. Weil ich glaube, die aktuellen Trikots kann man sogar auch im Fanshop kaufen, glaube ich. Also man kann sich jetzt sogar Schiri-Trikots kaufen.
Ja,
Auch
und nach
ziemlich
meinem
cooler Move.
Informationsstand verkaufen sich die nicht mal schlecht.
So, und ich glaube, es gab ja auch mit einem Panda, gab es ja auch mal, glaube ich, vor 2, 3 Jahren so eine DEL-Aktion, glaube ich.
Genau.
Mit WWF eine Kooperation und da sind die Schiris dann im schwarz-weißen Panda-Trikot rumgelaufen. Fand ich auch sehr gelungen. War sehr gut.
Macht uns halt natürlich, also in vielen Augen ist das dann wieder so, ja, da wird der Spielleiter in Trikot gezwängt, was ihn dann, sage ich mal, nicht mehr so ganz so wahrnimmt, wie man ihn wahrnehmen sollte. Also manche sagen halt, er schaut jetzt aus wie ein Kasperl, ja, ist mal übertrieben gesagt. Und dann gibt es halt andere, die sagen, ja, das ist mal ganz cool, das ist mal was anderes und warum auch nicht?
Ja.
Und ja, ist halt ein schmaler Grat, wie so oft.
Ja, natürlich doch. Also Trikots, da kann man auch einen Podcast drüber machen. Ich sage nur Neon-Trikots in der DEL.
Ja.
Da könnte man, ja, da gibt es sehr viele Meinungen zu. Ja, reden wir mal über deine aktuelle Tätigkeit. Ja, first of all, du hast mitten in der Saison im Winter aufgehört, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Gab es dafür einen bestimmten Grund, warum du die Saison nicht komplett zu Ende gemacht hast? Oder wolltest du im Kalenderjahr fertig machen?
Zum einen Kalenderjahr, weil wir versteuern unsere Einkommen. Das war für mich
Habe ich
so
mir
ein.
fast gedacht. Ich habe fast gedacht, es gab so einen Buchhaltertrick oder so.
Ja, das war so der eine Grund, dass ich mir das nicht antun wollte, nochmal ins neue Jahr das steuerliche Thema mit reinzunehmen. Und
Ja.
zum anderen war es halt auch so, dass ich mir gedacht habe, ja, wenn die Saison nicht so endet, wie ich mir das vorstelle, also dass du im Playoff-Kader mit dabei bist oder vielleicht dann bei den entscheidenden Spielen nicht mehr mitwirken darf, dann hat das nicht so ein Ende, ja, wo du mit einem guten Gefühl dann das Ganze verlässt. Und so konnte ich ein bisschen schauen, welche Standorte ich noch einmal als Schiedsrichter besuchen darf. Und
Ja.
ja, konnte damals als Agreement auch sagen, wir nehmen den Spieltag als letzten Spieltag, da war halt da ein Ziel da und ich konnte danach auch noch ein bisschen feiern gehen. War für mich
Ja.
eigentlich so die schöne Form des Abschieds, ja, tatsächlich.
Okay. Und dann ab 1.1. hast du die Spiele richtig genossen beim Zuschauen von der Tribüne
Ja,
oder?
das war jetzt das Glück im Unglück. Es gab nämlich gar keine Playoff, weil da kam Corona. Also
Ach, das war diese.
wir hatten noch
Okay,
drei
ja.
Monate, glaube ich, oder so 6 Wochen Spiele.
Genau, ich glaube, bis Februar ging das, glaube ich, noch.
Genau, und dann war Corona-Pause. Also das wäre für mich halt genau dieses abrupte Ende gewesen, was ich eh
Ja.
nicht wollen hätte, aber
Ja.
kam völlig anders als erwartet. Ja.
Also einmal mehr alles richtig gemacht, quasi.
Mal so
Ja,
sagen, ja.
cool. Ja, seit 2019 bist du dann Leiter im Schiedsrichterwesen. Das hört sich beim ersten Lesen wahnsinnig interessant an und aufregend. Beim zweiten Mal denke ich über die Strukturen im deutschen Eishockey nach und wie schwer es vielleicht sein kann, etwas zu verändern. Hattest du damals eine Idee oder welche Ziele, die du erreichen wolltest?
Ja, es ist so, es fand ein allgemeiner Umbruch statt im Schiedsrichterwesen oder in der Führung des Schiedsrichterwesens. Die Idee war, dass man zum größten Teil von Ehrenamt wegkommt. Also der Schiedsrichterobmann des DEB war im Ehrenamt, der Leiter Schiedsrichterwesen DL2 war im Ehrenamt. Und die DEL war die einzige Institution oder halt die Liga, die mit Lars Brüggemann einen festen Leiter Schiedsrichterwesen angestellt hatte und der sich vollumfänglich um das Thema Schiedsrichterwesen dort gekümmert hat. Und nachdem die DEL2 ja auch für sich erkannt hat, dass Eishockey immer schneller wird und immer professioneller werden muss, auch in der DEL2 war halt die Überlegung, auch hier eine Veränderung vorzunehmen. Und der DEB im gleichen Atemzug hat auch jemand angestellt, der die Leitung Schiedsrichterwesen DEB-weit übernimmt. Ja, und in diesem Zuge kam René Rodorisch auf mich zu mit der Idee, ob ich das nicht übernehmen möchte und da die Zeit dafür finden würde. Und ich mache das halt jetzt neben meinem eigentlichen Job. Was bedeutet, dass ich da wahrscheinlich fast genauso viel mache nochmal wie meinen eigentlichen Job. Und genau, so kam das zustande. Und da war halt die Frage, was wir alles ändern müssen, ja, oder was denn verlangt wird oder erwartet wird von dieser Position. Und natürlich geht es vollumfänglich darum, das Schiedsrichterwesen als solches zu verbessern, was jetzt natürlich keine leichte Aufgabe ist, weil man kann sich ja nicht hinstellen und sagen, macht jetzt mal alles besser und dann läuft das auch so. Sondern man muss sich ja die Frage stellen, was man dazu beitragen kann, dass die Kollegen auf dem Eis vielleicht immer die möglichst beste Entscheidung treffen. Und ja, das war halt so die Frage, wie kriegen wir das hin? Und eine Lösung ist natürlich, dass wir uns jetzt regelmäßig in Meetings online treffen. Ja, dieses ganze Online-Meeting-Thema ist ja eh geboren worden, auch durch die Corona-Zeit. Klar. Und dort mit viel Videoanalysen arbeiten, dann natürlich den Kader der Schiedsrichter in der Liga überdenke und eben dann auch entsprechend angepasst habe. Und ja, die ganzen neuen Techniken halt nutzt, die uns so zur Verfügung stehen.
Jetzt hast du schon meine nächste Frage fast vorweggenommen. Der Einblick in deine Arbeitswoche, wie die aussieht. Wie gesagt, du machst das ja nebenberuflich, das ist noch ein Hauptberuf. Und ausschlaggebend ist ja auch, dass du für diesen Beruf jetzt hier auch bezahlt wirst, was ja eigentlich nur logisch sein kann bei dem Aufwand, den du da betreibst. Aber erzähl doch mal, wie so eine Woche für dich abläuft. Also jetzt dein Hauptberuf mal ganz ausgeblendet. Was machst du so die Woche über als Leiter im Schiedsrichterwesen?
Ich begleite die Spiele, alle Spieltage. Entweder daheim in meinem kleinen Game Center, nenne ich es mal.
Okay.
Da schaue ich die Spiele insofern parallel, dass ich halt mitbekomme, just in time, was ist wo los, haben wir Videobeweise, haben wir irgendwo große Strafen. Genau. Im Nachgang werden dann natürlich spezielle Szenen in den Spielen nochmal genauer analysiert, mit den Schiedsrichtern zusammen eventuell. Und ich nehme natürlich auch die Szenen her, um diese nächsten Meetings vorzubereiten. So, das heißt, der Samstag und auch der Montag ist da schon mal involviert. Und dann kommt es halt eben zu dem möglichen Meeting, was dann unter der Woche auch stattfindet. Ich bin natürlich im regen Austausch mit Clubvertretern, die vielleicht Fragen haben zu irgendwelchen Szenen, als auch zum Geschäftsführer der DL2, zum René Rodorisch und auch dem ganzen Social-Media-Team bei der Frage, was können wir auch gegenüber den Fans erklären, was sollten wir erklären, weil die die Regel dazu nicht kennen und sie fragen, warum wurde so entschieden. All das sind die Themen, die ich mitunter bearbeite, ja.
Okay. Also das hört sich schon viel an. Also das heißt wirklich, du guckst ja auch alle Spiele an oder gibt es da irgendwie einen Schiedsrichter, sag mal, da gab es eine Szene, die ist nicht so ganz optimal gelaufen oder, weil es sind ja viele Spiele, also freitags und sonntags und in der Woche dann auch nochmal?
Ja, ich bin auch vor Ort, also teilweise schaue ich natürlich die Spiele vor Ort und dann bedeutet das für mich, dass ich alle anderen Spiele im Nachgang so etwas anschauen muss. Ja. Ich kann natürlich nicht vollumfänglich anschauen, aber zum Glück auch Anbieter, die wichtige Szenen da zusammenschneiden, die kann ich nutzen. Und so kommt es halt eben dazu, dass man dann über die ein oder andere Thematik dann im Nachgang auch eben nochmal spricht mit den Leuten auf dem Eis. Ja. Und genau, und ich plane, und das kommt ja auch noch dazu, ich plane natürlich die Schiedsrichteransetzung. Ja? Alles, was dazu gehört, das ist auch so, dass ich die Schiedsrichter-Coaches, also diejenigen, die die Schiedsrichter von uns begleiten und im Spiel dann unterstützen, auch noch einteile. Ja. Und auch mit denen muss ich mich austauschen. oder darf ich mich austauschen? Und dann kommen ja auch noch die Fälle dazu, dass Schiedsrichter verhindert werden, es sind, weil beruflich plötzlich oder krank. Und das war auch in der Corona-Zeit sehr viel Arbeit mit Umbesetzungen und Spiele werden verlegt. Und da sind wir schon an unser Limit gekommen, muss ich sagen.
Okay, krass. Also ich hätte jetzt mal so ein Fallbeispiel für dich. Der Hauptschiedsrichter meldet sich Freitag um 15 Uhr krank. Das ist extrem, aber ich stelle es einfach mal auf. Der sollte eigentlich um 19:30 Regensburg gegen Krefeld pfeifen. Wie ist die DL2 für so einen Fall gewappnet? Gibt es ja immer so einen Backup-Schiedsrichter oder gibt es auch das Drei-Mann-System? Das ist ja auch immer, glaube ich, eine Option, glaube ich, oder?
Das wäre dann die letzte Option. Natürlich würden wir versuchen, noch jemanden aufs Eis zu bringen, ganz klar. Also 15 Uhr zum Glück habe ich noch nicht erlebt, so spät, ja. Am Morgen Unwohlsein und also natürlich geht immer die Meldung an die Leute, meldet euch rechtzeitig, damit man noch reagieren kann. Klar. Aber es bleibt nicht aus, dass jemand einen Migräneanfall kriegt, irgendwas in der Art und dann musste noch.
Ja.
Und jetzt wären wir in Bayern noch relativ gut aufgestellt, wenn wir auf unsere DL2-Landkarte schauen, haben wir ja auch drei Clubs im Osten und da wird es dann ein bisschen dünn mit Schiedsrichtern, die zur Verfügung stehen, die in unmittelbarer Nähe sind. Und dann müsste man schon sehr zaubern, dass man doch noch jemand hinbringt, ja, muss man schon sagen.
Ja, okay, krass. Gibt es eigentlich auch so einen Austausch mit der Penny DEL? So, also mit dem Brüggemann irgendwie, dass man sagen kann, hör mal, boah, da habe ich jetzt echt Not am Mann, zwei Leute fallen aus. Gibt es da eine Möglichkeit, bei euch zuzugreifen oder ist das vertraglich gar nicht möglich, machbar?
Grundsätzlich kann natürlich jeder, der eine Lizenz beim DEB erhalten hat, Spiele leiten in der DL2. Ja. Das wird keiner in Frage stellen, ob derjenige, der aufs Eis geht und bei uns beim DEB eine Lizenz sich erarbeitet hat, nicht so ein Spiel leiten kann. Aber dennoch haben wir gewisse Kader, ähnlich wie die Clubs, ne, die sagen, das ist mein Kader in der ersten Liga, dann in der zweiten Liga wäre das mein Kader. So arbeiten wir auch und dann so ähnlich wie die Förderlizenzspieler bei den Clubs haben wir halt auch im Schiedsrichterwesen Leute, die in der DEL als auch in der DL2 Spiele leiten. Und in der DEL haben wir halt natürlich sehr viele Profis, die bleiben in der Regel in der Liga.
Ja, Werbung für einen unsexy Job. Also das ist für mich deutsche Sprache am Limit. Aber die Stimme aus Heilbronn, das ist ein Newsportal, titelte so ihren Artikel zum Schnupperkurs Eishockey-Schiedsrichter. Du warst ja auch damit involviert. Worum ging es in diesem Schnupperkurs?
Es ging erstmal darum, eine Plattform anzubieten für jemanden, der sich von alleine mehr oder minder überlegt, Schiedsrichterwesen, warum nicht? Und, und dort sich die Informationen holt, die er nur auf so einer Veranstaltung wahrscheinlich kriegt, in Form von, was erwartet euch? Was könnte ein möglicher Karriereweg sein und was muss ich eigentlich mitbringen dafür? Ja? Und so haben wir relativ kurzfristig die Möglichkeit erhalten, eben in Heilbronn beim DL2 Perspektivcamp, was ja für die jugendlichen Eishockeyspieler vorrangig gedacht ist, aber in dem Rahmen dort einzuladen, einen Vortrag zu halten und den Interessenten dann bei einem Abschlussspiel dieser Jugendlichen mit auf das Eis zu stellen und man sich der Trikot überzuziehen und sagen, jetzt mach mal.
Genau. Okay.
Eben genau dieses Blutlecken, dieses Spaß finden an dieser Aufgabe und es waren zwar nur 6 Teilnehmer auf der Kürze zu finden, aber bin da ein bisschen froh darüber, dass zumindest 5 von diesen sich angemeldet haben, Schiedsrichterlehrgang. Und ich bin da auch noch in Kontakt mit denen. Die haben auch richtig Spaß bei. Jetzt bräuchte man das natürlich mal 10 multipliziert. Dann wird man vorwärts kommen, weil aktuell so die Lage fehlt sehr, sehr an Schiedsrichter Nachwuchs.
Ja, das wäre so meine nächste Frage gewesen. Wie denkt man so in die Zukunft? Also du bist ja Leiter des Schiedsrichterwesens. Das hast du ja ein bisschen auf deiner Agenda drauf, dass man junge Leute damit reinholt. Wäre so ein Camp, so ein Schnupperkurs auch in Zukunft vorstellbar? So vielleicht ein bisschen größer geplant mit mehreren Teilnehmern vielleicht?
Ja, klar, ganz klar. Ein Jahr und Und das müssen wir auch anbieten, das merken wir. Und vor allen Dingen müssen wir auch versuchen, die jungen Spieler abzuholen, die vielleicht nicht Möglichkeit haben, als Profi weiterzuarbeiten. Und die vielleicht die Schlittschuhe an den Nagel hängen oder irgendwo auch in einer Hobbyliga versauern, ja, muss man eben denen die Attraktivität dafür aufzeigen, was auch dieser Bereich Schiedsrichterwesen bieten kann. Und das ist halt auch so, dass man da auch die Rahmenbedingungen verschaffen muss. Ja? Also wann ist es denn attraktiv, wenn am Ende nicht jeder nur obendrauf haust, sondern einfach uns auch so wahrnimmt, wie wir gerne wahrgenommen werden wollen, eben als weiteres Team der Liga, welches sehr wichtig ist für den Spielbetrieb, welches auch alles dafür tut, dass der stattfindet, mit sehr viel Herzblut rangeht und sehr viel Leidenschaft mitbringt, weil das muss halt auch mal eben klar sein, dass unsere Schiedsrichter in der DL2 speziell, die sind alle im Berufsleben, und die machen das alle neben ihrem Job, tun da sehr viel für, dass die zu den Spielen kommen. Die fahren selbst an, die fahren selbst dann auch wieder heim. Über viele, viele Kilometer oft. Ja. Und, ja. Und wenn man halt dann irgendwann mal unser Schiedsrichterteam auch von außen mehr würdigt, ja, dann glaube ich, tut sich auch jemand leichter, das zu beginnen, weil nur wenn man das Gefühl hat, das kann auch Spaß machen am Ende, dann macht man sowas gern. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt bei dir, dass du es auch dafür eine Aufwandsentschädigung bekommst, was vorher Ehrenamt war. Und da fängt es dann schon an, dass man es weiter professionalisiert, auch die Schiedsrichter dementsprechend bezahlen und die nicht um jeden Kilometer kämpfen müssen, den sie da vielleicht zurückbekommen am Ende des Monats.
Ja, klar. Natürlich will man dann auch für sein Geld Leistung sehen, muss man auch sagen. Ja, also da muss man auch wissen, dass die Bereitschaft einfach da sein muss, von den Schiedsrichtern für das Geld hart zu arbeiten. Das mag nicht jeder erkennen. Ist halt auch so ein Thema, neue Techniken, das wollte ich nur ansprechen. Das ist halt Fluch und Segen zugleich für uns. Weil durch die ganzen tollen, guten, neuen Streams mit sehr guter Qualität sind wir natürlich auch sehr gläsern geworden. Ja. Jede Entscheidung wird in der Wiederholung widerlegt oder eben überprüft. Und was jetzt, sag ich mal, vor 10, 15 Jahren unter den Teppich gekehrt wurde, ja, das ist halt heute nicht mehr möglich. Und dann kommt halt dazu, dass mit Social Media natürlich auch jeder eine Meinung dazu preisgibt. Und das macht so eine Summe dann nicht einfach, für die Jungs in Ruhe zu arbeiten, ja, weil bei einem oder anderen nagt es halt dann doch, ob dann irgendwas geschrieben wird, und keiner will ja in die Kritik kommen. Jeder macht ja das maximal Beste für sich, um gute Leistung zu zeigen am Eis, um eben nicht im Fokus zu stehen mit dem, was er an Entscheidungen getroffen hat.
Speaking of Karriere, wie beginnt man eine Laufbahn als Schiedsrichter? Also du hast jetzt einen Schnupperkurs angesprochen, aber wenn ich jetzt motiviert bin und sage, hör mal, als Spieler hat es echt nicht geklappt bei mir, Schiedsrichter wäre echt eine Option für mich, wie gehe ich da an? Spreche ich dich an oder den DEB oder ich weiß es nicht, Olaf Scholz, keine Ahnung,
der macht ja auch so viel. Gerne mich oder auch direkt beim DEB sich melden. Erster Schritt allerdings, dass nach aktuellem Stand der Landesverband die Schiedsrichter erstmal soweit in die Erstausbildung nimmt, ja, und man auch auf Landesverbandebene die ersten Spiele leitet. Ehe dann der Landesverband entweder den Schiedsrichter zum Deutschen Eishockeybund, also zum Schiedsrichterwesen des Deutschen Eishockeybund, meldet, beziehungsweise das Schiedsrichterwesen DEB sich sogar entpickt, ja, weil die gehört haben, dass irgendwo ein besonders guter, ambitionierter Schiedsrichter auf dem Eis steht und man möchte den dann gerne zum Dachverband holen. Und ja, so wäre halt vielleicht ein schneller Karriereweg möglich für jemand, der da alles mitbringt für eben genau diese Athletik, die die jungen Spieler heute haben, das läuferische Vermögen, das Spielverständnis für Spiel. Und wenn da einer sich auftut, dann kann das ganz schnell gehen für so einen jungen Mann. Und er sich versieht, wir hatten zuletzt wieder Beispiele, stehen die schon in der DEL als Linesperson auf dem Eis und können da unter Beweis stellen, was sie so an der Pfeife können.
Ja, cool, klasse. Also großen Respekt vor diesem Beruf des Schiedsrichter oder Linienrichter in einer Sportart, die echt so schnell ist, die selbst auf der Tribüne so schnell ist, auf dem Eis, nochmal ein ganz anderes Tempo. Und wie immer höchster Respekt, was sie da manchmal so sehen, was wir von Tribüne oder vom Bildschirm gar nicht sehen.
Und von oben, das muss man einfach so sagen, also ja, die Perspektive vereinfacht natürlich vieles. Ja. Die Perspektive auf dem Eis ist eine ganz eine andere. Und allein, wenn ich zurückdenke, ich sage mal als Beispiel gerne, das Icing war zu meiner Zeit einfach noch hier vor der roten Linie geschossen und dann ging der irgendwann unten über die Torlinie Icing. Alles klar, Dankeschön. Und heute haben die Linienrichter wirklich so viel mehr Aufgaben. Da geht es eben los, bleibt der Torhüter im Tor. Dann wer gewinnt eben dieses Rennen um den Puck, also das Hybrid-Icing und dann noch viele, viele andere Faktoren, ne? Der Puck, der spielende Wechsler etc. pp. Und das sieht man von oben am Ende vielleicht besser und dann tut man sich natürlich auch sehr leicht mit der Kritik, wenn da mal ein falscher Pfiff kam. Aber auf dem Eis muss da binnen ein, zwei Sekunden muss das alles gescannt werden, was zu scannen ist für die Regel. Und dann die Entscheidung getroffen werden. Und da denke ich halt immer, kann ich ruhigen Gewissens sagen, ist unsere Fehlerquote anhand der Entscheidungen, die wir treffen müssen, also an der Anzahl, sehr, sehr gering.
Wir haben ja auch einige Fußballfans bei unseren HörerInnen. Wir kennen ja alle dieses VAR-Thema, was auch immer das ist. Ich habe davon keine Ahnung. Aber was kann der Fußball vom deutschen Eishockey lernen, wenn es um Videobeweis geht? Das ist ja eine feste Bank im deutschen Eishockey, Videobeweis, war es Tor, war es kein Tor. Warum kann das beim Fußball nicht so funktionieren? Weißt du da mehr? Kannst du da Tipps geben für den Fußball?
Tipps weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, wir haben halt echt einen ordentlichen Zeitvorsprung bei dem Thema. Und ich denke, viele Dinge, die wir heute beim Fußball sehen, aus Eishockey-Sicht, also Fehler in dem, wie man es bewertet, nächstes Mal vorsichtig, haben wir auch gemacht, muss ich ganz klar sagen. Auch bei uns hat sich da viel getan in der Frage der Herangehensweise, wie man die Bilder verwendet, weil ein ganz gefährlicher Punkt ist die Frage, schaue ich mir etwas in Realtime oder in Zeitlupe an? Bei der Bewertung war das Absicht oder nicht. Ja? Und ich glaube, das ist so ein großes Thema beim Fußball bezüglich Handspiel, dass sich die sehr, sehr schwer tun mit der Bewertung Absicht oder nicht, oder auch ab und zu beim Elfmeterentscheid im 16er. Sobald du das in Slow Motion anziehst, sieht das wesentlich dramatischer aus als in eigentlich Realtime. Und die müssten, also meiner Ansicht auch dazu hergehen, eben zu sagen, in ähnlicher Form, wie wir das machen, ist die Wahrnehmung, die ich als Schiedsrichter auf dem Feld wahrgenommen habe, war die einfach falsch. Sehe ich das jetzt auch vor allem mal im Videobild, dass die völlig falsch war, oder bestätigt sich das nahezu und dann bleibe ich bei der Entscheidung. Und also so gehen wir beim Eishockey eben ran, dass wenn wir die Entscheidung vom Eis nicht zu einer höheren Wahrscheinlichkeit mit den Videobildern overturnen können, dann lassen wir die Entscheidung am Eis, weil die höchstwahrscheinlich richtiger war. Ja? Und da sehen wir, glaube ich, halt auch noch zu oft im Fußball, dass Entscheidungen getroffen werden anhand von Videobildern, die dann plötzlich keiner nachvollziehen kann oder so richtig nachvollziehen kann. Und da glaube ich, lernen die noch ein bisschen hinzu in den letzten Jahren. Wir haben da einen riesen Vorsprung. Wir haben ja schon über 15 Jahre Videobeweis in der DL zumindest. Ja.
Ja, krass. Abschlussfrage. Schaust du dir eigentlich noch Eishockeyspiele aus Freude am Spiel an oder bist du da noch analytisch? Du warst ja jetzt, glaube ich, am Sonntag, wir nehmen an einem Montag auf, du warst gestern, glaube ich, beim Derby Kaufbeuren gegen Landshut, so wie ich das gesehen habe. Bist du da noch voll drin und guckst, wie die Schiris stehen, welche Entscheidung? Oder hör mal, ich hole mir jetzt ein Bierchen und genieße einfach mal jetzt dieses eine Eishockeyspiel und so what? Wie ist das bei dir?
Ja, das kann ich mal machen, wenn ich tatsächlich München in der DL bei den Red Bull München vorbeischauen kann. Wenn mir das noch irgendwie zeitlich ausgeht, dann ist es mal wieder einfach nur da sitzen und gucken, was die da spielen und auch außenrum genießen. Ja. Aber ansonsten, also was die DL2 angeht und die Spiele, bin ich fast schon mehr angespannt beim Zuschauen als noch als aktiver am Eis. Weil, wie ich immer so schön sage, früher war ich für ein Spiel verantwortlich, jetzt bin ich für alle 7 Spiele irgendwie mitverantwortlich. Und deswegen ist da heute nochmal was anderes dahinter für mich, tatsächlich.
Glaube ich. Okay. Und auch so mal am Fernsehen so eine WM gucken oder so? Ist denn da mal so ein bisschen.
Da darf ich vollkommen Fan sein und das bin ich dann auch
Okay,
voll und
ich
ganz.
wollte gerade sagen.
Nee, also spätestens bei der Nationalmannschaft, da darf ich auch Partei ergreifen, denke ich, und da darf ich auch zu unserer deutschen Nationalmannschaft halten. Das tue ich dann auch im Feier. Dann entsprechend solche tollen Erlebnisse wie Olympia Silber ganz groß mit und bin auch nicht müde, möglichst alle Bekannten und Freunde dazu einzuladen, Eishockey zu schauen. Ja.
Ja, sehr gut, super. Stefan, wir sind schon am Ende. Es war super interessant für uns, mal so einen Einblick zu bekommen in deine Arbeit und ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß gehabt hier bei uns.
Sehr sogar, das war sehr kurzweilig und man merkt, ich erzähle gern. Also insofern, zu gegebener Zeit lasse ich mich gern wieder einladen.
Ja, auf jeden Fall. Also Einladung ist hiermit ausgesprochen. Vielleicht bei der nächsten Eishockey-WM. Da können wir mal richtig vom Leder reißen über die Nationalmannschaft. Können wir mal gucken. Super. Stefan, hab vielen lieben Dank für deine Zeit und wünsche ganz viel Erfolg, nicht nur in dieser Saison, auch allgemein im Eishockey, dass du all deine Ziele auch erreichen kannst. Dass unsere Schiedsrichter da gut durch die Saison kommen und dass sie auch den Respekt bekommen, den sie auch letzten Endes verdienen.
Vielen Dank dafür für die Wünsche und eine schöne Weihnachtszeit dann.
Ja, danke schön, das wünschen wir dir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ja, und da sind wir auch schon wieder im Outro. Vielen lieben Dank an Stefan Vogel und die DEL 2 für dieses Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Was bleibt mir jetzt noch weiter zu sagen, als dass ihr uns natürlich folgen könnt, liken könnt. Ihr wisst ja, wie das funktioniert und vermutlich wird das wohl das kürzeste Outro ever. Lange Rede, kurzer Sinn. Habt noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.